3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 9. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall. Kikis Vermieterin Frau Zimmermann, die im ersten Stock wohnt, konnte bei einem abendlichen Treffen mit Kiki einiges über den Toten und seine zahlreichen Frauengeschichten berichten.
Jetzt aber los! Als Kiki die Wohnungstüre öffnete, flatterte ihr als erstes ein Zettel entgegen. Ach, da schau her, Frau Zimmermann hatte ja keine Zeit verloren und ihr eine Liste aller ihr bekannten Liebschaften des Herrn Bader zukommen lassen. Na, allzu viele waren das auch nicht. Für ein 50-jähriges Leben dürften es auch einige Geliebte sein. Er war aber leider verheiratet und deshalb waren es einige zu viel. Das hatten sie ja schon am Abend zuvor festgestellt. Was diese Frau Zimmermann alles wusste, und die Zusammenstellung hatte sie ihr wohl noch am Abend vor die Türe gelegt. Ob das etwa das Geräusch war, das sie in der Nacht geweckt hatte? Aber ihre Vermieterin würde doch nicht nachts um 2 Uhr durch das Haus schleichen. Na, bei ihr war man nicht so sicher, da war alles möglich. Kiki nahm nach dem netten Abendtratsch mit Frau Zimmermann keine Rücksicht mehr auf die anderen Mieter und auf Spuren im Gang. Helm auf, das Rad aufgeschlossen und nichts wie die Straßen entlang gejagt. Sie wollte auf keinen Fall noch einmal zu spät kommen. Die Dienstbesprechung war für 9 Uhr angesetzt und vorher würde sie auf ihrem Platz sitzen. Heute lief alles flott. Die Schülerinnen und Schüler waren schon in ihren Klassenzimmern und hatten die Radwege freigegeben. An der Verengung durch die Baustelle war kein Mensch zu sehen. Die Arbeiter hämmerten hinter dem Bauzaun, also durch. Da wird doch dieses Ärztehaus hochgezogen, das dem Schwiegervater des Toten gehört, ging es ihr durch den Kopf. Da muss ja Kollege Manni ganz neidisch werden auf so viel Kohle und alles an uns Kranken verdient. Dann wurde es ihr bewusst, dass sie nun nicht gerade diejenige war, die ihr Geld in die Apotheken trug. Schön, dass sie so gesund war, aber sie tat ja auch einiges dafür. Eine Ärztin wollte sie sich hier in Ulm aber doch bald einmal suchen. Sie musste sich mal bei Susi, ihrer Kollegin, erkundigen, wen sie so empfehlen könnte. In Berlin hatte sie ihre Hausärztin, bei der sie von Kindesbeinen an gewesen war, mit Bedauern zurückgelassen. Diese hatte beim Abschied gemeint, dass sie ihr weiterhin eine so stabile Gesundheit wünsche wie bisher. Kiki hatte ihr verschwiegen, dass sie seelisch seit einiger Zeit nicht gerade die Stärkste war. Da hätte ihr Frau Dr. Kolb auch mit den besten Mitteln nicht helfen können. Das wird schon wieder, hatte ihre Mama gesagt und Christoph hatte sie liebevoll in den Arm genommen. Beide waren sie damit einverstanden, dass sie Berlin möglichst weit hinter sich lassen wollte. Ihre Wahl dieser kleinen Großstadt an der Donau hatten sie nicht ganz nachvollziehen können. Sie hätten sich Frankfurt oder noch besser Hamburg oder, wie sie sagten, im schlimmsten Falle auch noch das bayerische München vorstellen können. Aber Ulm! Ein hoher Kirchturm sei noch keine Garantie für ein gutes Leben, hatte Siria, ihre Mutter, ironisch gesagt. Aber sie müsse ja dort leben und arbeiten und sie sei alt genug, um zu wissen, was sie tue. Siria hatte dann tatsächlich im Weggehen noch dieses verächtliche Wort Provinz vor sich hingemurmelt. Kiki hatte es wohl gehört, sich aber eines Kommentars enthalten. Sie hatte bei ihrer Entscheidung nicht nur diesen angeblich höchsten Kirchturm der Welt im Blick gehabt, sondern sich dorthin beworben, wo sie am schnellsten eine Stelle bekommen würde. und etwas Ruhe nach der ganzen Hektik würde ihr auch gut bekommen. Sie wollte es auf jeden Fall mal versuchen. Dass sie es hier zu Beginn ihres Einsatzes fast als erstes mit einem Aufmarsch von Neonazis zu tun haben würde, hatte sie natürlich nicht erwartet. Und einen Mord gleich in den ersten paar Wochen schon gar nicht. Mal sehen, wie weit die Kollegen und die Kollegin gekommen waren. »Hallo, schöne Frau«, begrüßte Fritz Federle sie gut gelaunt, schon am Besprechungstisch sitzend. Natürlich, sie konnte so früh kommen, wie sie wollte. Dieser Fritz war immer schon da. Es war wie mit dem Hasen und dem Igel in ihrem alten Bilderbuch. »Ich bin schon da«, rief der Igel, wenn der Hase keuchend aus der Ackerfurche stürzte, weil der Igel das Spielchen ja nicht alleine betrieb. Wer jetzt in ihrem Falle der Igel war oder der Hase, war schlecht zu sagen. Sie wäre schon von der Schönheit und Weichheit des Felles her lieber ein Hase, also eine Häschen gewesen, als ein Igel. Aber ein Igel konnte sich mit seinen Stacheln gut verteidigen. Das war auch nicht zu verachten. Schöne Frau hörte man immer gerne. Eine solche Begrüßung am frühen Morgen, wenn man sich eigentlich noch nicht sehr wach und wenig attraktiv findet, war eine feine Sache. Und so strahlte Kiki zurück. Ebenso, lieber Herr Kollege. Danke, danke, liebe Frau Kollegin, aber eine schöne Frau bin ich noch nicht und hoffe es auch nicht zu werden. Oh Mann, da hatte er es ihr wieder einmal gegeben. Da wollte sie mal freundlich auf ihn reagieren und schon ging es wieder los. Das war wahrscheinlich die Retourkutsche für das verschmähte Bierchen, genannt Bierle, vom Abend vorher. Manni kam hereingetrottet und rettete sie vor einer Erwiderung. Zur Strafe setzte sie sich einfach einige Plätze weiter zwischen Suse und Manni und weg von Federle, sollte der doch seine Kommentare an andere verschwenden. Die Besprechung brachte allerhand Neues zutage. Kikis Bericht vom Vortag wurde besprochen, wie auch der von den anderen Kollegen. Als die Rede auf die noch Ehefrau Baders kam, erzählte Kiki von den vielen Eskapaden ihres Toten und steuerte Frau Zimmermanns Liste bei. »Na, die ist sicher mit Vorsicht zu genießen. Ob ihre Vermieterin das noch so alles im Kopf hat, bei ihrem Alter?« Da war ihr Chef aber wirklich schief gewickelt, von wegen noch so alles im Kopf haben. Na, er kannte ja Frau Zimmermann nicht persönlich. Dass sie nicht mehr jung sei, sei klar, verteidigte Kiki ihre Informantin. Aber alt sein heiße nicht gleich dement sein. Und auf sie mache die Frau einen durchaus wachen und intelligenten Eindruck. Im Übrigen sei sie mit der in Scheidung lebenden Ehefrau des Toten gut bekannt, wenn nicht gar befreundet. Manni und Suse erhielten daraufhin den Auftrag, die Liste der angegebenen Frauen abzuarbeiten und sie auf ihr Verhältnis zum Toten sowie auf ihr Alibi in der Mordnacht zu überprüfen. Es war tatsächlich eine Mordnacht gewesen. Die Gerichtsmedizin hatte den Todeszeitpunkt endgültig festgelegt, und zwar auf die Nacht vom 1. zum 2. Mai zwischen 11 Uhr abends und 3 Uhr am Morgen. Da war dieser Herr Bader durch einen stumpfen Gegenstand zu Tode gekommen, beziehungsweise wohl durch einen heftigen Sturz bewusstlos geworden. Dieser stumpfe Gegenstand war, wie es sich jetzt ergeben habe, ein spitzer Kalkstein der Uferbefestigung gewesen. Die große Wunde am Hinterkopf weise darauf hin, Verletzungen habe die Leiche auch an mehreren Körperstellen. Alles deute auf einen Kampf zwischen mehreren Kontrahenten. Aber auch das Hinabtreiben in diesem Flüsschen bis zum Wehr und das nächtliche Liegen im Wasser habe seine Spuren hinterlassen. Interessant sei allerdings, dass dieser Bader erst im Wasser gestorben sei. Er sei nachweislich ertrunken. Die Kollegen hätten auch schon die mutmaßliche Stelle am Ufer der Blau gefunden, an dem sich der Mord bzw. die Tat selbst ereignet habe. Es handle sich naturgemäß nicht um die Fundstelle am Wehr, sondern sie liege am Rad bzw. am Fußweg der Blau und dort an einer Stelle, die weder von einer Straße noch von Häusern einsehbar sei. An diesem sehr einsamen Ufer habe wohl ein Treffen stattgefunden. Die Spurensicherung habe Fußabdrücke von mindestens 3 Personen sichergestellt. Einige davon seien eindeutig dem Toten zuzuordnen, wie der Kollege Albers schon festgestellt habe. Kollegin Suse wollte wissen, ob es sich bei den Fußspuren um rein männliche Abdrücke handele oder ob eine Frau beteiligt sein könnte, eventuell auch außerhalb des eigentlichen Kampfgeschehens. Dr. Roth musste das verneinen. Bis jetzt deute nach Spurenlage absolut nichts auf die Beteiligung einer weiblichen Person hin. Allerdings könne man ihre indirekte Beteiligung keinesfalls ausschließen. Deshalb nichts für unmöglich halten, Frau Kollegin. Machen Sie sich an die Arbeit, versuchen Sie, uns die entscheidende Spur zu liefern. Nachdem alle Berichte vom Vortag bewertet und diskutiert worden waren, wurde einheitlich festgestellt, dass von einem Durchbruch bei den Ermittlungen leider noch keine Rede sein konnte. Es gab keine heiße Spur, aber viele andere Spuren, die zu verfolgen waren. Fortschritte gibt es immerhin, ermutigte Kriminalrat Dr. Roth die Anwesenden. Und wir machen weiter, wie besprochen. Federle und Kiki hatten noch ihre Arbeit vom Vortag zu erledigen. Die Ehefrau des Toten hatte anscheinend bereitwillig einiges über die finanziellen Transaktionen ihres Mannes ausgeplaudert. Einer der Geldgeber war ja schon fast aus dem Rennen. Dr. Grün würde am Vormittag vorbeikommen und das Protokoll unterzeichnen. Widerwillig war er dazu bereit gewesen. Verständlich, fand Kiki, wer mochte schon in einen Mordfall verwickelt sein. Und das Finanzamt würde ihm nun auf jeden Fall auf die Pelle rücken. Kiki fand es unerträglich, dass jene, welche mit ihren Geschäften gutes Geld machten, immer versuchten, nur ja nichts davon abzugeben. Sie selbst musste ihr nicht übertrieben hohes Gehalt doch auch versteuern. Da war nichts am Fiskus vorbeizuschleusen. Im Übrigen war sie auch auf die Einrichtungen angewiesen, die mit diesen Steuern gebaut und unterhalten wurden. Sie besaß nun mal kein eigenes Schwimmbad, sondern besuchte bei heißem Sommerwetter natürlich das städtische Freibad. Und wer konnte sich schon immer die neuesten Bücher und Zeitschriften leisten? Da musste es doch Bibliotheken geben. Und die Radwege, die sie brauchte, mussten auch in Schuss gehalten werden. Na, haben Sie Zeit für ein kleines Telefongespräch? Fragte Federle auf dem Gang. Oder soll ich einen unserer Klienten übernehmen? Sie müssen doch sicher noch nach Ihrem botanischen Garten schauen. Wenn Sie mich so fragen, lieber Kollege, dann übernehmen Sie doch bitte gleich beide. Dann pflege ich heute meine fleischfressenden Palmen einmal etwas intensiver. Rufen Sie mich, wenn wir los können. Damit verschwand Kiki in ihrem Zimmer. Eine Erwiderung hatte sie nicht gehört und sie hoffte nur, dass Federle ihr den Gefallen tun würde. Die vergangene Nacht kam ihr in den Sinn und ihr erfolgreicher Versuch, mit den Gedanken an diesen Federle in den Schlaf zu finden. Er war doch zu etwas gut, dieser Kollege. Sie lächelte vor sich hin, während sie vorsichtig ihre Pflanzen begoss. Sie gediehen ganz wunderbar unter ihrer Pflege. Nur nicht zu viel Wasser geben, hatte die Frau am Blumenstand gesagt. Also prüfte sie erst einmal die Erde, ob es wirklich nötig war, sie zu wässern. Kollegin Suse kam hereingestürmt. »Oh«, rief sie, »was für ein sinnliches Lächeln beim Pflanzenpflegen. An wen denkst du denn gerade? Etwa an Manni oder doch an den Kollegen Federle? Wie steht es denn zwischen euch beiden? Erzähl mal.« »Geht das eigentlich nicht in euren Kopf, dass Türen zum Schließen und zum Anklopfen gemacht sind? Manni tobt hier jedes Mal herein mit seinem Schmackes. Du rast durch die Türe, als wäre sie nicht vorhanden. Was denkt ihr euch eigentlich? Kiki gab sich empört. Da stand sie vor ihr und grinste, diese Suse. Kiki kam unwillkürlich eine wohlgenährte Katze in den Sinn, die an einem Sahnetöpfchen leckte. Ihre dunkelbraunen Haare trug sie offen bis zu den Schultern. Die kleinen Spangen links und rechts hielten an der Stirne jeweils eine feine Strähne in einem Kringel nach hinten. Der enge Rock betonte ihre füllige Figur. Dazu trug sie auch noch ein getigertes Oberteil. Man konnte fast glauben, man hörte sie schnurren. »Und wie hält es der Herr Federle denn so mit der Türe, das Fritzle?« »Fritz, bitte. Er schreibt sich mit IE und mit S am Ende. Das ist ja so norddeutsch. Aber Schwäbisch K-au.« Beide lachten über den Versuch Kikis, Federles Schwäbisch zu karikieren. »Wie könnten wir eigentlich mal rauskriegen, ob das mit der Schreibweise wirklich so stimmt? Ob es diesen Namen tatsächlich gibt? Wir sollten mal die Frau Knauer von der Personalabteilung fragen. Die weiß das bestimmt.« Suse wollte wissen, ob Kiki am Mittag mit ihr zum Essen in die Kantine des Ulmer Theaters komme. Dort sei es doch immer so gut und ihre Essensmarken würden dort auch gelten. Außerdem, so etwas Theaterluft mit den vielen Künstlern um sich sei auch ganz schön. Dabei verdrehte sie die Augen und lächelte sehnsüchtig. »Ach komm, du hast doch noch einen anderen Grund«, vermutete Kiki ganz richtig. »Seit wann musst du beim Mittagessen Künstler um dich haben?« Tatsächlich stand auf der Liste der vermutlichen Geliebten des Hallenkönigs auch eine Sängerin des Theaters. Sie war erst die zweite Spielzeit in Ulm und beim Publikum außerordentlich beliebt. Auch die Kulturpresse hob sie nach jeder Premiere in den Himmel. Selbst Frau Zimmermann hatte bei ihrem abendlichen Gespräch diese Ella Mutelli schon erwähnt, und zwar sowohl als großartige Sängerin als auch als Baders Geliebte. Sie sollte eine wirklich einmalige Stimme besitzen. Oper war eigentlich nicht so ganz Kikis Sparte. Ins Sprechtheater war sie in Berlin schon hin und wieder gegangen, aber in Ulm war bisher anderes vorrangig gewesen. Hoffentlich würden sie sie zu Gesicht bekommen, diese Diva, so ganz unverbindlich. Vielleicht achtete sie ja so auf ihre Figur, dass das Mittagessen kein Thema für sie war. »Also gut, ich komme mit, wenn wir bis dahin schon wieder zurück sind von unserem diffizilen Besuch bei den beiden noch ausstehenden Herren.« »Darf ich die Damen bei ihrer wichtigen Grünpflege stören?« tönte es jetzt von der offenen Türe her. »Siehst du«, rief Suse im Hinausgehen, indem sie sich im Türrahmen einmal wieder eng an Federle vorbeidrückte. »Du brauchst die Türe nur offen zu lassen, dann reißt sie dir niemand auf.« Und weg war sie. Sie hatten einen Termin beim Stadtrat der Freien Wählergemeinschaft, kurz FWG. In einer halben Stunde sollten sie im Rathaus sein. Ihr dritter Kandidat war leider auf Reisen und deshalb erst in der nächsten Woche zu sprechen. »Na, hoffentlich brauchen wir den nicht mehr zu befragen, weil wir bis dahin unseren Fall gelöst haben«, überlegte Federle laut. »Wir könnten auf dem Weg noch einen Kaffee trinken. Wir haben ja nicht weit ins Rathaus.« Einen ordentlichen Kiosk gab es zwar hier im Zentrum nicht, auch kein normales Lebensmittelgeschäft, stattdessen jede Menge Billigbäckereien mit angeschlossenem Stehkaffee. Kiki hatte allerdings schon bald nach ihrer Ankunft ein winziges italienisches Café, nur eine Minute vom Präsidium entfernt, zu ihrem Stammlokal erkoren. Der Cappuccino schmeckte echt italienisch und um die Mittagszeit gab es auch kleine Pizzen. Sie hatte sogar in den letzten Apriltagen, die ungewöhnlich heiß waren und einen Vorgeschmack auf den kommenden Sommer boten, schon einen leckeren Eisbecher vor dem Café genossen. Leider war im Augenblick nicht daran zu denken. Der Vorgeschmack hatte sich verflüchtigt, das Wetter hatte sich drastisch verschlechtert und kalt war es auch geworden. Federle musste kurz noch einmal in sein Büro. Der Urologe und Stadtrat Dr. Grün war gekommen, um seine Aussagen vom Vortag zu bestätigen. Nachdem er noch einmal dringend um Diskretion gebeten hatte, verschwand er grußlos. Auch nicht die feine Art, konnte Kiki sich beim Hinuntergehen nicht verkneifen. Die denken, nur weil sie im Stadtrat sind, sind sie das Gelbe vom Ei.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.